ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete heute Tim Deisinger. Wir sprechen in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg. Wir sprechen über aktuelle militärische Entwicklungen und natürlich darüber, wie dieser Krieg die Politik bei uns in Deutschland und in Europa beeinflusst. Dazu sprechen wir wie immer mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler, uns zugeschaltet. Guten Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Erl.
Herr Bühler, wir schauen heute noch mal etwas intensiver auf die aktuelle Lage im Kriegsgebiet. Außerdem wird Herr Bühler schildern, wie schon länger versprochen, die Übung, die er auf dem US-amerikanischen Truppenübungsplatz in Grafenwöhr begleitet hat. Wir diskutieren außerdem, was schon erreicht ist in dieser Schlüsselwoche, wie es das Auswärtige Amt auf seiner Webseite nennt. Gemeint sind da der NATO-Gipfel, der gerade in Den Haag zu Ende geht, und das Treffen des Europäischen Rats in Brüssel, das ab Donnerstag beginnt. Und wir gehen auch nochmal ein auf die Lage im Nahen Osten und dem Konflikt zwischen Israel und Iran. Da haben uns einige Zuschriften von Hörerinnen und Hörern erreicht, die sich an der Auslegung des Völkerrechts von Herrn Bühler ein bisschen, ich sag mal, gestoßen oder gerieben haben. Das möchten wir gerne aufgreifen. Wie immer der Hinweis mit Hinblick auf die aktuellen Themen auch natürlich, die wir hier heute auf dem Plan haben. Die Aufzeichnungszeit dieser Folge Nummer 274 ist Mittwoch, der 25. Juni. Es ist jetzt 11.06 Uhr deutscher Zeit. Veröffentlichung dann ebenfalls Mittwoch am späten Nachmittag in der ARD Audiothek und auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Herr Bühler, lassen Sie uns auf die Lage im Kriegsgebiet schauen und uns gern nochmal detaillierter dorthin blicken, auf die einzelnen Abschnitte eingehen, an denen gekämpft wird. Beginnen wir vielleicht mit den ukrainischen Aktivitäten in der Region Kursk. Welche Entwicklungen sind dort zu bemerken?
Ja, in der Region Kursk, das haben wir lange nicht gemacht, Herr Erl. Die Region Kursk ist ja von den Russen als feindfrei erklärt worden, bereits Anfang Mai. Also da sind jetzt 2 Monate vergangen, aber es sind nach wie vor Ukrainer in der Region Kursk selbst. Der ukrainische Generalstab spricht von etwa 90 Quadratkilometern, die noch besetzt sind. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. So viel scheint es mir nicht zu sein. Jedenfalls ist das nicht auf den Karten ersichtlich, die uns da zur Verfügung stehen. Es handelt sich um ein kleines Gebiet in der westlichen Region Kursk bei Tetkino, Kluschkovo, da in diesem Raum. Russische Militärblogger berichten eigentlich regelmäßig darüber, dass dort noch Kämpfe stattfinden, wo auch Ukrainer tatsächlich auch den einen oder anderen Gegenangriff durchführen. Also hier wird nach wie vor gekämpft, aber das hat keine operative Bedeutung mehr, so wie es vorher der Fall war.
Auf der ukrainischen Gegenseite liegt die Region Sumy, wo russische Streitkräfte in Richtung der Stadt auch angreifen. Wie erfolgreich ist das? Vielleicht mit der Aussage von Präsident Zelensky im Hinterkopf, die er vor ein paar Wochen getätigt hat, nach der in der Region bis zu 50.000 Truppen der Russen stehen sollen?
Also hier kommen die Russen langsam voran. Es handelt sich hier um einen Abschnitt von etwa 30 Kilometer Breite und 5 bis 10 Kilometer Tiefe, etwa entlang der Straße Sucha in der Region Kursk nach Sumy, und zwar der Regionalhauptstadt Sumy, der gleichnamigen Region. Hier ist es so, dass die Ukrainer doch erhebliche Truppenteile zusammengezogen haben, um einen schnellen Vorstoß der Russen zu verhindern. Und das scheint im Augenblick zu funktionieren, auch wenn die Russen dort nominell Elite-Truppenteile zusammengezogen haben, zum Beispiel die 106. Garde-Luftlandedivision, eine weitere Luftlandedivision und dann auch Marine-Infanteriekräfte, die vorher schon in Kursk eingesetzt waren.
Vielleicht ist die Nachfrage erlaubt, weil ich vertrete Herrn Deisinger ja des Öfteren. Jetzt ist es ein paar Wochen her. Ich meine mich zu erinnern, dass da durchaus auch mal die Rede von Truppen anderer Länder auf Seite der Russen war, die dort unterstützen. Von denen hört man aber in letzter Zeit nichts mehr, oder?
Nein, da hört man jedenfalls nichts mehr, was kämpfende Truppenteile angeht. Die waren vorher in der Region Kursk eingesetzt. Sie tauchen jetzt in den Meldebildern überhaupt nicht mehr auf. Allerdings ist es so, dass die Nordkoreaner jetzt zivile Arbeiter nach Russland geschickt haben, und zwar in größerer Zahl. ist die Rede von 25.000, die an der Herstellung von Drohnen arbeiten sollen, sowie Pioniere, die wohl auch in der Region Kursk eingesetzt sind, aber zum Minenräumen. Die Kampftruppe ist im Augenblick überhaupt nicht im Einsatz und scheint aber irgendwo in Verfügungsräumen zu sein. Also sie sind nicht komplett abgezogen worden.
Dann gehen wir weiter zu den Kämpfen nördlich von Kharkiv. Das Städtchen Wovchansk ist nach wie vor ein Ort, an dem gekämpft wird. Mit welcher Intensität, mit welchen Fortschritten oder Rückschlägen?
Ja, die Russen sind ja schon vor mehr als einem Jahr dort eingefallen in die Region Kharkiv mit dem Ziel, in Artilleriereichweite an die Großstadt Kharkiv heranzukommen, um sie auch beschießen zu können. Das war der Hintergrund. Nun ist das Pufferzonenkonzept, das ja auch in Sumy wirken soll, von Präsident Putin hochgehoben worden. Und das trifft auch auf diese Region Kharkiv zu. Allerdings ist den Russen nicht gelungen, in dem mehr als einem Jahr über die Linie der Stadt Wovchansk überhaupt hinauszukommen. Das heißt, dort in Wovchansk und auch in dem nahegelegenen Städtchen Hyllybrok wird gekämpft, aber es gibt auch keine Geländegewinne substanzieller Art. Und wenn ja, dann kommt ein Gegenangriff und das wird wieder zurückgenommen.
Gehen wir weiter nach Kupjansk. Auch da seit Monaten Kämpfe, naja, ich kann die Intensität nicht einschätzen, aber vielleicht tun Sie das für uns. Dennoch ein Ort, der ja in den letzten Monaten hier häufig erwähnt wurde.
Ja, das ist sicher ein Brennpunkt der letzten Monate und es ist nach wie vor einer. Hier ist die Lage aber insgesamt unverändert. Kupjansk kann gehalten werden von den Ukrainern. Der Brückenkopf, den die Russen nördlich von Kupjansk geschaffen haben, der wird zwar ständig erweitert, aber nicht durch gepanzerte Fahrzeuge, sondern überwiegend zu Fuß. Es geht also ganz langsam voran. Und es gibt einen weiteren Vorstoß südlich von Kupjansk nach wie vor, sodass sich dort ein Halbkessel herausgebildet hat. Dieser Vorstoß geht bis zum Fluss Oskil, aber den konnten sie bisher nicht überschreiten, sodass insgesamt die Lage nicht gut ist für die Ukraine, für die Menschen dort in der Region und auch in der Stadt Kupjansk. Aber es sieht nicht so aus, als ob den Russen es gelingen würde, in kürzerer Zeit die Stadt Kupjansk einzunehmen.
Vielleicht auch hier nochmal die Nachfrage, weil ich mir auch gerade diesen Halbkessel, den Sie so schön beschrieben haben, auf der Karte ganz gut anschauen kann. In der Tat, nördlich und südlich von Kupjansk ist die Karte rot gefärbt für die russischen Einheiten und dazwischen eben eine Delle, die nicht bis zum Fluss reicht. Meine Nachfrage wäre, warum ist das so schwer für die russischen Streitkräfte dort auch von Nord bis Süd an diesen Fluss heranzukommen?
Vermutlich, weil die Verteidigung sehr stark ist der Ukraine, das würde ich sagen. Sonst hätten sie es längst versucht, auch Kupjansk von Osten her frontal anzugreifen. Aber das ist nicht im Norden gelungen, nicht im Süden von Kupjansk. Und deshalb haben sie es wohl auch aus Osten, also frontal, gar nicht erst versucht.
Dann gehen wir weiter. Ein bisschen südlicher davon liegt Lyman in der Region Donetsk. Auch da zeigen die Militärkarten russische Aktivitäten, die wie einzuordnen sind?
Ja, das ist ein Vorstoß, ein taktischer Vorstoß, der den Russen dort gelungen ist. Nördlich von Lyman, auch Richtung Oskil-Fluss. Man muss jetzt abwarten, da bildet sich ein weiterer Halbkessel heraus. Da muss man jetzt abwarten, inwieweit es ihnen gelingt, noch weiter nach Westen vorzustoßen. Insgesamt ist es keine gute taktische Lage, aber auch nicht sehr besorgniserregend.
Wie sieht es dann in der Region Kramatorsk aus? Nach Pressemeldungen ist in der namensgebenden Stadt, die so etwa 20 Kilometer von der Front bei Chassiv Yar entfernt liegt, auch ein Punkt, der hier in den vergangenen Monaten immer wieder Thema war oder ein Ort. Dort ist eine russische Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen. Wie sind die sonstigen kämpferischen Aktivitäten dort zu bewerten?
Ja, Kramatorsk steht ja für diese Kette von Städten, die aneinandergereiht hier von Nord nach Süd laufen. vom Sloviansk im Norden bis nach Konstantinivka im Süden. Und dieses Gebiet insgesamt wird bedroht aus der Richtung Chassivja, wie Sie es gerade gesagt haben, aber auch aus Südosten heraus von Toretsk und dann weiter im Südwesten aus der Richtung Bokrovsk. Offensichtlich besteht hier die Absicht, diese Festungsstädte, wie man sie auch nennt, dort von Süden her aufzurollen. Aber es geht unendlich langsam und wird immer wieder behindert durch ukrainische Gegenangriffe, jetzt auch im Bereich Toretsk. Chassiv-Yar ist nach wie vor nicht genommen, sondern in Chassiv-Yar finden nach wie vor Kämpfe statt. Leichter tun sich die Russen in dem Gebiet nordöstlich von Bokrovsk. Dort ist es offenes Gelände. Dort haben sie mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten und Schritt für Schritt vorwärts zu kommen.
Von Toretsk ist es nicht weit bis Pokrovsk. Auch dort zeigt die Karte Kämpfe an der Front. Das war ja in den vergangenen Monaten ebenfalls ein Schwerpunkt. Steht es dort ja weiterhin kritisch für die ukrainischen Verteidiger?
Ja, das ist der Schwerpunkt schlechthin für die Russen und deshalb tun sich die Ukrainer natürlich sehr schwer, aber sie verteidigen Bokrovsk. Es sieht nach wie vor so aus, dass, wenn man jetzt das von der Mitte von Bokrovsk ansieht, dass die Russen auf etwa 1 Uhr stehen Richtung Nordosten und auf circa 20 Uhr Richtung Südwesten. Also da hat sich nicht viel geändert. Allerdings sind die Russen langsam aber sicher an den südlichen Stadtrand von Bokrovsk herangekommen. Wichtig ist auch in dem Gebiet eher eine militärpolitische Bedeutung, das Heranrücken an die Grenze zur benachbarten Region Dnipropetrovsk. Hier sieht es so aus, dass sie tatsächlich an der Grenze stehen, jetzt mit ersten Truppenteilen und mit ihren Waffen in die benachbarte Region hineinwirken können.
Auch hier sehe ich auf der Karte noch etwas weiter südwestlich an der Front, beziehungsweise auch nordöstlich der besetzten Stadt Velika Novosilka, russische Versuche, weiter in ukrainisches Gebiet vorzurücken. Das scheint auch die Region Dnipropetrovsk zu sein.
Ja, aber die sind noch nicht in der benachbarten Region dort. Das ist noch die Region Donetsk, von der Sie jetzt sprechen. Aber es ist auch so, dass da in der Umgebung von Velika Novosilka, dass sich die Russen dort leichter getan haben in den letzten Wochen, in dem offenen Gelände dort, ohne große Städte dazwischen, weiter nach Westen vorwärts zu kommen.
Ebenso südlich der Stadt Urikiv im Oblast Saporischschja, auch da ein paar Bewegungen zu sehen auf der Karte. Wie sind dort die entsprechenden Versuche der Russen einzuschätzen?
Das ist kein Schwerpunkt der Russen im Augenblick. Es hat zwar in den letzten Wochen auch Angriffe gegeben gegen die Ortschaft, die südostwärts von Urikiv liegt, Malatokmatschka. Beide Orte sind uns noch aus der Offensive 2023 der Ukrainer bekannt. Aber hier geht es schon einige Zeit nicht mehr richtig vorwärts. Also hier scheint entweder das tatsächlich nur als Nebenstoß betrachtet zu werden von den Russen oder die ukrainische Verteidigung ist so stark, dass sie es einfach nicht zulässt. Vor allen Dingen, weil die Straße dort dann unmittelbar Richtung Provinzhauptstadt Saporischschja läuft. Und das wollen die Ukrainer ja verhindern. Sie haben immer gesprochen von einem Schwerpunkt dort in dieser Region, damit man Saporischschja, diese große Regionalhauptstadt, dort einnehmen kann von den Russen. Aber das ist bisher nicht erfolgt.
Dann blicken wir noch der Vollständigkeit halber ganz in den Süden auf die Region Cherson.
Ja, Cherson ist die Lage im Grunde genommen unverändert. Manchmal gelingt es den Russen, den Fluss zu überwinden in Schlauchbooten. Sie setzen Sabotage- oder Aufklärungstrupps auf dem Westufer ab. Umgekehrt geht's genauso. Jetzt gerade in den letzten Tagen wieder eine bewaffnete Aufklärung, so würde ich das einschätzen. Unmittelbar an der Autobahnbrücke bei Antonivka, also gegenüber von Cherson, ist das passiert. Aber das sind kleine taktische Manöver dort, die keine weiteren operative Bedeutung haben. Also insgesamt, Herr Erl, sind zwei klare Schwerpunkte bei den Russen zurzeit erkennbar. Das ist die Region Donetsk, wie wir besprochen haben. Und das ist jetzt auch in der Region Sumy der Fall. An diesen beiden Brennpunkten sind die Russen numerisch in der Überzahl, das muss man sagen. Sie greifen aber selten mit gepanzerten Fahrzeugen an, häufig mit Motorrädern oder mit Buggys oder sogar Zivilfahrzeugen, offensichtlich um die gepanzerten Fahrzeuge auch zu schonen. Die Verlustraten der gepanzerten Fahrzeuge sind deshalb stark rückläufig im Augenblick. Auffällig sind die Berichte über russische Truppenteile mit geringer Ausbildung, gerade was den Bereich Wovchansk oben angeht beispielsweise. Da wird es immer wieder genannt, aber auch an anderen Frontabschnitten außerhalb der Schwerpunkte. Die personellen Verluste der Russen sind nach wie vor hoch, aber nicht mehr so hoch wie bereits Anfang des Jahres.
Schließen wir damit die Kämpfe an der Front ab und widmen uns den Drohnenangriffen und anderen Operationen in der Tiefe. Gab es nach den sehr erfolgreichen Schlägen der Ukraine vor anderthalb Wochen weitere bemerkenswerte Angriffe durch die Ukraine auf russischem Boden?
Ich würde es erweitern auf das besetzte Gebiet in der Ukraine und will beginnen mit einem schon spektakulären Angriff auf einen Zug, der Treibstoff geladen hatte. Also Kesselwagen, vielleicht 20, 30 Stück an der Zahl, die mit Drohnen bekämpft worden sind. Und das lief so ab, kann man auch im Internet ganz gut sehen, dass vorne in der Mitte und hinten der jeweilige Kesselwagen angezündet worden ist, sozusagen, und dann der Zug selbst in Brand geraten ist. Das ist natürlich schon ein herber Verlust eigentlich für die russische Versorgung. Die russische Versorgung ist in großem Maßstab auf Eisenbahnlinien angewiesen. Es wird ja sehr viel Treibstoff vorne an der Front gebraucht. Und wenn es jetzt einmal gelungen ist auf diese Art und Weise, kann man sich vorstellen, dass das von den Ukrainern in nächster Zukunft mehrfach zu sehen sein wird. Es gibt weiterhin dann das gleiche Muster. Rüstungsbetriebe werden angegriffen. Also beispielsweise eine Schießpulverfabrik in Tambov, die dann ihren Betrieb auch einstellen musste. Wir haben Angriffe im Bereich Taganrog. Elektronische Bauteile für Drohnen werden dort hergestellt. Nach wie vor sind Raffinerien wie jetzt in Azov wieder im Fokus. Und die russischen Flugplätze sind immer wieder ein Ziel, so wie jetzt gerade in der letzten Nacht ganz offensichtlich Saratow, der Flugplatz Engels, und Chankoy, das ist ein Platz in Westrussland, der angegriffen worden ist, wobei es hier noch nicht klar ist, welche Schäden entstanden sind an beiden Flugplätzen. Dazu ist die Meldung zu neu. Also so ist das Bild der ukrainischen Angriffe mit Drohnen in der Tiefe des Raums.
Die russische Seite betreffend, da gab es ja unter anderem Meldungen, dass eine Rakete neben einem Passagierzug in Dnipro eingeschlagen ist. Am Tag darauf, also zur Aufzeichnungszeit gestern, gab es dann weitere Berichte von Raketenangriffen auf Wohnhäuser. Setzen sich diese Angriffe weiter fort?
Ja, die Angriffe haben sich weiter fortgesetzt, nach dem gleichen Muster, wie wir es jetzt schon seit einiger Zeit sehen. Mäßige Drohnenangriffe, mäßig heißt dann 97 Drohnen oder wie in der letzten Nacht nur 71 Drohnen. Dann kommt aber ein Tag wieder, an dem sehr viele Drohnen eingesetzt werden. Das war in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und das waren dann etwa 350 Drohnen und dann auch gemischt mit Iskander-Raketen, Kurzstreckenraketen und auch Marschflugkörpern. Was den Passagierzug anbetrifft in Dnipro, das war von Montag auf Dienstag, da hat es 18 Tote gegeben und fast 300 Verletzte. Es gab Wohngebiete, wie Sie es gerade angesprochen haben, die angegriffen worden sind, aber auch Rüstungsbetriebe.
Unter anderem in Sumy und in Kiew ja auch in der vergangenen Woche. Also die Wohngebiete meine ich natürlich. Nochmal vielleicht mit dem Blick eines vertretenden Podcast-Moderators, der hier mit Ihnen in dieser Folge sitzt. Mir stellt sich die Frage, weil eben diese Zahlen der Drohnen, das ist mein Eindruck zumindest, in den vergangenen Monaten immer so leicht gestiegen sind. Mal sind es 100, mal sind es 80, Sie haben das gerade gesagt, dann sind es aber auch mal 200. Ist dennoch mein Eindruck, die sind generell deutlich gestiegen, diese Zahlen, so peu à peu natürlich nur. Hat sich Russlands Strategie auf Angriffe mit solchen Drohnen verschoben, weil ihnen irgendwie Material oder Soldaten ausgehen?
Also qualitativ hat sich nichts verändert. Es ist nach wie vor so, dass zivile Wohngebiete im Fokus stehen, zivile Ziele im Fokus stehen, vereinzelt Rüstungsbetriebe angegriffen werden und noch vereinzelter dann militärische Ziele, zum Beispiel militärische Flugplätze, wie es auch schon der Fall war. Quantitativ hat sich schon verschoben. Das hängt in erster Linie an der vergrößerten Produktionskapazität in Russland, was die Shahed-Drohnen angeht. 100 pro Tag mit der Ambition, 500 pro Tag herzustellen. Irgendwo dazwischen muss die aktuelle Zahl liegen. Das heißt, es wird immer mehr Tage geben, in denen 300, 400 Drohnen eingesetzt werden. Aber noch nicht so, dass das konstant durchgehalten wird. Das hängt aber auch an der logistischen Leistung, die da erbracht werden muss. Diese Drohnen, die ja nicht klein sind, sondern das sind große 3 Meter mal 2 Meter Drohnen, die dann auf die Startplätze zu bringen. Und das über hunderte von Kilometern hinweg. Das ist nicht so, dass man das alles durchhalten könnte, dass man da tagtäglich 300, 400 abschießen könnte. Wobei sich auch hier eine Veränderung abzeichnet. Das ist die Erhöhung der Startplätze. Es werden Startplätze ausgebaut. Wir sehen es jetzt schon, dass so etwa 7 Startplätze verwendet werden pro Nacht. Früher waren es 3 bis 4 und geplant ist wohl der Aufbau bis zu 15 Startplätzen rund um die Ukraine.
Vielleicht noch die Zwischenfrage, gibt es für die Ukraine, wenn Sie sagen, das ist eine logistische Leistung, die die Russen dafür erbringen müssen, keine Möglichkeit, diese logistische Leistung irgendwie zu sabotieren, anzugreifen?
Ja, sicher, das ist schon so, das versuchen sie schon. Es gibt ja ein großes Werk in Tatarstan, in dem die Shahed-Drohnen hergestellt werden. Und dieses Werk ist regelmäßig Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Ansonsten sind sie dann mit dem Zug unterwegs, die Drohnen in Frontnähe, um dann von dort aus gestartet zu werden. Und ich hatte den Zug ja vorhin schon angesprochen. Züge waren immer schon ein Ziel, auch von Partisanen, auch von Widerstandsgruppen in Russland selbst. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt diese Eisenbahnstrecken, die zu den Startplätzen führen, sicher im Fokus stehen werden.
Dann vielleicht als letzten Punkt zu den Kämpfen vor Ort. Und auch als Vorgriff auf Dinge, die wir später noch in dieser Folge besprechen werden, Stichwort Völkerrecht, eine Hörerfrage, sie stammt von Matthias Schäffer. Ich zitiere, in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung von heute, diese Mail stammt von Sonntag, das muss ich vielleicht noch anmerken, wird berichtet über den Einsatz verschiedener chemischer Kampfstoffe, Nitroprikrin, Tränengas und anderes, im Gebiet um Pokrovsk und anderswo in der Ukraine. Es wird eine Zahl von 9.400 Angriffen mit chemischen Waffen durch die russische Armee berichtet. Ist diese Zahl belastbar? Gibt es auf der Seite der Ukraine gleiche Einsätze von solchen Kampfstoffen? Welche Maßnahmen seitens der NATO und der EU gibt es, diesen Völkerrechtsverstoß zu ahnden? Und welche Art von Schutzausrüstung könnte die ukrainische Armee von der Bundeswehr oder anderen NATO-Staaten erhalten? Ihre Einschätzung dazu, Herr Bühler?
Also hier handelt es sich nicht um tödliche Chemiewaffen, wie man denken könnte, sondern um Reizgase, Tränengas. Das spricht unser Hörer ja auch an, die also eine vorübergehende Handlungsunfähigkeit zur Folge haben. Tränengas, so wie es die Polizei auch bei Polizeieinsätzen gegen gewalttätige Demonstrationen verwendet, so wie es auch Militärs verwenden in Auslandseinsätzen, wenn es sich um gewalttätige Demonstrationen oder Gewaltausbrüche ganz allgemein handelt. Sie sind aber ebenso wie tödliche Chemiewaffen verboten, jedenfalls in kriegerischen Auseinandersetzungen. Grundlage dafür ist das Chemiewaffenübereinkommen, das in den 90er Jahren ausgehandelt wurde und mittlerweile von mehr als 190 Staaten ratifiziert worden ist. Also es ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Es ist auch immer wieder mal thematisiert worden von den Ukrainern. Wir haben im Podcast hier nicht so oft drüber gesprochen. Die Zahl, die hier genannt worden ist, 9400, das ist wohl die Zahl der Granaten mit Reizgas, die dort verwendet worden sind. Also entweder durch Granatwerfer verbracht oder dann auch über Handgranaten auf kurze Entfernung eingesetzt. Das wird ja sehr penibel von den Ukrainern registriert und zusammengefasst. Und so, glaube ich, kommt diese Zahl zustande. Zur Frage, ob die Ukrainer solche Mittel einsetzen, die gemäß Chemiewaffenübereinkommen verboten sind in Kriegen, da muss ich sagen, nein, das setzen sie nicht ein. Wie überhaupt mein Eindruck ist, auch im Gespräch mit ukrainischen Soldaten, nicht, dass ich jetzt da explizit danach fragen würde, aber der Eindruck ist schon so, dass ihnen sehr bewusst ist, dass sie das Völkerrecht einhalten müssen, weil sie sonst die Unterstützung der unterstützenden Staaten verlieren würden. Was die Ausrüstung angeht, ja, es gab dort Lieferungen von Schutzbekleidung, von Masken und dergleichen mehr. Aber es ist halt so, dass diese Reizkörper überraschend eingesetzt werden und dann aber auch sehr flüchtig sind und nicht lange dort sich auswirken. Das ist das Gute daran, also dass manchmal gar nicht die Zeit besteht, sich die Maske überzusetzen oder irgendwelche Schutzkleidung anzuziehen.
Gut, dann beenden wir hiermit den Blick in das Kriegsgebiet, in die aktuelle Lage vor Ort. Und Herr Bühler, wir wollen ein Versprechen einlösen, das Sie und Herr Deisinger in den vergangenen Folgen mal gemacht hatten, nämlich, dass Sie uns einen Einblick, so der ohne Geheimnisverrat möglich ist natürlich, in die Übung in Grafenwöhr geben, bei der Sie als Senior Mentor, heißt es glaube ich, vor einigen Wochen teilgenommen haben. Erklären Sie doch gerne zu Beginn unseren Zuhörern einfach nochmal, um was für eine Übung es sich handelt und was Ihre Rolle da ist.
Also es war eine ganze Übungsserie. Ich war also in den letzten Wochen mehrfach in Grafenwöhr, zuletzt 2 Wochen am Stück. Die 10. Panzerdivision, also unsere deutsche 10. Panzerdivision, hat an einer Übung mitgewirkt eines amerikanischen Armeekorps in Texas und war selbst aber in Grafenwöhr. An der Übung waren auch beteiligt und sind durch das Korps geführt worden, eine US-Division aus Colorado, eine britische Division, eine französische Division. Es sind also 2 Übungsebenen, die hier beübt worden sind. Auf der einen Seite der Korpsstab und darunter 4 Divisionen mit jeweils 3 bis 4 Brigaden. Die Übung war eine Gefechtsstandsübung, das heißt, dort haben keine Truppenteile teilgenommen, sondern es waren die Gefechtsstände, also die Führungsstellen, die Kommandeure mit ihren Stäben. Und sie war so als Distributed Exercise aufgebaut, dass die Gefechtsstände an ihren Heimatstützpunkten waren, also in den USA, in Texas, in Colorado. Und was die deutsche Panzerdivision angeht, hat sie sich entschieden, den Gefechtsstand in Grafenwöhr aufzubauen. Das hatte praktische Gründe, weil man dort Soldaten sehr gut unterbringen kann und vor allen Dingen, weil dort eine Außenstelle eines Simulationszentrums der USA beheimatet ist, sodass das eben praktische Gründe waren, dass man dort hingegangen ist. Das Szenario war ein Verteidigungsszenario für Litauen. Das heißt, die Aufgabe war, Verteidigungsplanungen zunächst mal zu machen, die von der NATO beauftragt worden sind. Also war die NATO auch beteiligt, oberhalb des Korps, allerdings nur durch Spieler auch, nicht die echte NATO, sondern das waren Leitungstruppenteile, die dort die NATO wiedergespiegelt haben. Und es ist die Durchführung einer Verteidigungsoperation dann geübt worden gegen einen fiktiven Gegner natürlich, es war ein fiktives Szenario, aber es ist natürlich die russische Armee abgebildet worden und gegen die russische Armee ist die Verteidigungsplan gemacht worden und dann auch die Operation geführt worden. Das heißt, es wurde unterstellt, dass sie Litauen angegriffen haben. Bestandteil einer solchen Übung ist immer auch eine Opposing Force, das heißt der Gegner, der von Leitungspersonal gespielt wird. Und das Ganze wird dann in eine Simulation eingebracht. Das heißt, die Planungen des Korps, der Divisionen und ihre Befehle und Maßnahmen zur Verteidigung Litauens, die werden durch Computerbediener in eine Simulation eingegeben, sodass man dann erkennen kann, welche Wirkung hat die Planung, welche Wirkung hat der Befehl, nun hier und dort zu verteidigen oder auch anzugreifen. Und wie stark sind dann die Verluste ausgeprägt, also die eigenen Verluste oder auch die des Gegners. Also die Wirksamkeit der Planungen und der Maßnahmen kann anhand der Simulation sehr gut überprüft werden. Also meine Rolle war die eines Senior Mentors, wie Sie schon sagen. Das ist eine beratende Funktion auf der einen Seite. Das ist auf der anderen Seite eine Mithilfe bei der Übungssteuerung, also mit der Leitung der Übung, die auch in USA in Kansas saß. Und letztlich natürlich auch ein Beitrag zur Bewertung insgesamt der Truppenteile. Und dazu hatte jede der Divisionen und auch das Korps Senior-Mentoren, die dann von Zeit zu Zeit auch zusammenkamen, virtuell in Videokonferenzen und die einzelnen Übungsabschnitte besprochen haben und dann auch bewertet haben.
Ich habe jetzt daraus gehört, Sie sprechen von Simulationszentren und von einer Simulation und dann wird ein Angriff dort eingegeben und die Auswirkungen ebenfalls simuliert. Verstehe ich das richtig, dass es sich da um eine rein, ich sage jetzt mal, virtuelle Übung am Computer handelt und dass da sozusagen gar keine Truppen auf diesem Truppenübungsplatz irgendwelche Dinge ausführen? Und wenn ja, wie gestaltet man das denn dann überhaupt realitätsnah, also im Hinblick auf eben geografische Bedingungen vor Ort zum Beispiel oder auch den fiktiven Angreifer, wie Sie sagen?
Ja, wie ich schon sagte, das sind die Gefechtsstände, die dort beübt werden und nicht die Truppenteile, also nicht kein Panzerbataillon, kein Panzerkanadierbataillon oder Artilleriebataillon, sondern die Führungsstäbe. Die sind hier im Fokus bei so einer Übung. Eine Division hat ja, wenn ich die 10. Panzerdivision anschaue, 22.000 Soldaten. Dazu kommen noch Unterstützungsbereiche, auch in einer Größenordnung von 5.000 bis 8.000 Soldaten. Also sprechen wir schon fast von 30.000 Soldaten pro Division. Und hier kann man natürlich auch sparen und Ausbildung und Übung besser gestalten, wenn man diese Truppenteile selbst in kleineren Portionen sozusagen auf dem Übungsplatz üben lässt. Dort wird dann auch geschossen, dort wird dann auch sich bewegt mit den Kampffahrzeugen. Das findet alles hier nicht statt, das ist alles virtuell. Aber es ist schon so, dass das Gelände, die Umwelt im Computer 1:1 dargestellt ist. Es ist so, dass jeder Truppenteil dort mit Platz und Aufgabe und Zahl der Soldaten, Zahl von Großgerät abgebildet ist. Die Waffensysteme sind abgebildet mit ihren Leistungsparametern. Wie weit können sie schießen? Welche Wirkung können sie erzielen? Selbst das Wetter ist abgebildet, die Tageszeit ist abgebildet. Jedes Radar ist mit seiner Wirkungsreichweite dort abgebildet, sodass bei der Konfrontation der beiden, der roten und der blauen Truppenteile, so sprechen wir meistens, die NATO-Truppenteile sind die blauen, dass man dann sehr genau im Computer nachvollziehen kann, welche Wirkung eine Planung und eine Befehlsgebung, also Maßnahmen zur Verteidigung dann auch letztlich haben.
Jetzt haben Sie schon gesagt, der Gegner, die Opposing Force, haben Sie das eben genannt, wird ja ähnlich einem Rollenspiel fast vom Führungspersonal übernommen. Ich habe mich gefragt, wie genau werden deren Aktionen in diese Simulation übertragen? Also mir kam da zum Beispiel die Meldung unter, dass der russische Präsident Wladimir Putin vor Absolventen von Militärakademien im Kreml vergangene Woche die Serienproduktion der ballistischen Rakete Oreshnik angekündigt hat. Und da habe ich mich gefragt, ist das dann auch ein Szenario, mit dem gespielt wird, in Anführungszeichen, weil ein Spiel ist es ja nicht wirklich, aber dass das Vorhandensein solcher Waffen sozusagen in diese Simulation auch mit eingeflochten wird?
Also es ist, gerade was die Opposing Force angeht, also den Gegner, Da wird alles reingepackt, was normalerweise in einer russischen Division da ist. Künftiges Gerät wird da nicht aufgenommen. Das ist im Grundsatz auch so bei der Eingabe von Gliederungen und Ausrüstung von Truppenteilen der NATO. Allerdings nehmen wir das eine oder andere Gerät schon dazu, sobald klar ist, dass das in Kürze auch zur Verfügung stehen wird, um einfach schon die Stäbe daran zu gewöhnen, dass jetzt ein neues Gerät da ist. Es dient der Integration dieses neuen Geräts dann in die Gesamtstruktur eines Truppenteils. Von daher ist es auch ganz sinnvoll.
Jetzt haben Sie gesagt, die Ergebnisse eines Angriffs hier oder dort werden simuliert. Für mich klingt das danach, gleicher Input bedeutet auch gleichen Output. Jetzt haben wir es aber hier natürlich mit Menschen zu tun. Meine Frage wäre da, wie simuliert man da Fehlschläge, menschliche Fehler, Fehleinschätzungen, wie auch immer?
Also die Simulation ist ja nur ein Zweck des Ganzen, sondern der Zweck ist ja auch, dass man die Führungsleistung, die Planungsleistung der Gefechtsstände dann auch bewertet. Das kann man auch ohne Computer machen, also ohne Simulation. Aber Simulation ist halt ein wirksames Mittel, dass man tatsächlich auch die Auswirkungen des Planens und des Handelns dann auch letztlich sehen kann. Die menschliche Komponente kommt dadurch zum Ausdruck, wissen Sie, dass auch die Bediener Fehler machen bei der Eingabe von Befehlen beispielsweise oder Umsetzung von Befehlen, dass auch Fehler gemacht werden für die Anfangsaufstellung, die ja zweifellos sehr wichtig ist, damit man die Waffensysteme dann auch schließlich zur Verfügung hat, wenn sie gebraucht werden. Also da ist die menschliche Komponente schon berücksichtigt. Ich will aber mal vielleicht für mich, so als meine Bewertung, ohne dass ich da jetzt Geheimnisse verrate, die regionalen Zeitungen und Medien haben ohnehin berichtet über diese Übung. Ich möchte mal festhalten, das Verhältnis zwischen US-Militär und europäischem Militär, also in dem Fall die drei größten Länder, Großbritannien oder die drei größten Armeen, mit Ausnahme der ukrainischen, die Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Also es ist ungebrochen gut, es ist eine gute Zusammenarbeit. Die ganze Übung läuft ja in englischer Sprache auch. Die Interoperabilität, also die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, ist ungebrochen, wenn auch man ständig dran arbeiten muss. Das ist nie ein Endzustand, den man hier erreicht, sondern das ist ein laufender Prozess. Und ich war froh, dass die 10. Panzerdivision, unsere Panzerdivision, ein bemerkenswertes Maß an Anerkennung erfahren hat durch meine Kollegen, die Senior Mentoren in den USA, aber auch in Frankreich, Großbritannien. Wir haben uns ja, wie gesagt, abgestimmt auch im Urteil. Und das habe ich auch gesagt am Ende, da können Sie auch stolz drauf sein, dass das gelungen ist. Es ist also nicht so, dass die Bundeswehr irgendwo am Boden liegt, sondern die Bundeswehr, in dem Fall die 10. Panzerdivision, ist ein anerkannter Partner des NATO-Militärs. Und letztlich ist so eine Übung jetzt jenseits mal dessen, was tatsächlich in der Übung gemacht werden muss, ein wichtiges Mittel auch, um Hinweise zu bekommen für die Weiterentwicklung des jeweiligen Heeres. Also deshalb sind die Inspekteure oder Chefs der Heere, der beteiligten Nationen, da sehr interessiert daran gewesen und sind nach wie vor interessiert, weil es eben Hinweise gibt, mit welcher Ausrüstung man künftig kämpfen wird. Wie man künftig kämpfen wird, gibt es Veränderungen in den taktischen Konzepten, in den taktischen Planungen dann auch für die realen Verteidigungspläne und dergleichen. Also auch das ist ein wichtiger Zweck einer solchen Übung.
Jetzt höre ich daraus, Sie geben der deutschen Panzerdivision ziemlich gute Noten. Ich hätte Sie auch noch gefragt als Mentor, der ja so höre ich das zumindest raus, beurteilen und beratschlagen soll, was sie von deren Leistung gehalten haben. Aber gibt es gar keine Ratschläge von Ihnen, die sich die deutschen Truppen oder auch andere unbedingt zu Herzen nehmen sollten?
Naja, wissen Sie, solche Ratschläge, die habe ich schon gegeben, die habe ich aber intern gegeben. Also nicht alles muss man öffentlich machen. Ich will es einfach dabei belassen, dass ich großen Respekt habe vor der Führungsleistung, die dort erbracht worden ist, aller Soldaten, die auf den Gefechtsständen waren, der Kommandeure auch, des Divisionskommandeurs, der Brigadekommandeure und auch natürlich für die Führungsleistung, die von anderen Divisionen erbracht worden ist. Es ist nicht so, dass die nun schlechter waren, sondern die haben andere Schwerpunkte gesetzt. Sie haben sich auch Anerkennung erworben, aber mich hat eben gefreut, dass mehrfach die deutsche Division dort auch von der amerikanischen Leitung her hervorgehoben worden ist.
Und Sie hatten auch den Eindruck, dass das alles sozusagen in der gebotenen Ernsthaftigkeit dort abgelaufen ist. Nicht, weil ich unterstelle, dass man das nicht ernst nehme, aber auch wir haben ja gerade so ein bisschen immer mal wieder Vokabular benutzt, wo es um Spiel oder um Simulation geht. Und ich frage mich gerade, kriegt man das übersetzt sozusagen, dass die Ernsthaftigkeit dieser Übungen, die man dort macht, dennoch klar wird, auch wenn es nur im Computer stattfindet erstmal?
Also die Soldaten nehmen das außerordentlich ernst, das kann ich Ihnen sagen. Jetzt bin ich nicht in der Position, dass ich Sie mal einladen könnte zu so einer Übung. Aber wenn Sie das sehen, mit welchem Ernst Sie bei der Sache sind, dann ist denen durchaus bewusst, dass wir auf der anderen Seite eben keinen fiktiven Gegner haben, sondern dass wir im Augenblick leider ein Russland haben, das die größte Gefahr für die Sicherheit, für unsere Sicherheit in Deutschland, aber auch insgesamt in Europa und darüber hinaus darstellt. Und das wird jedem klar und an jedem Übungstag eigentlich klar. Und deshalb ist die Motivation eben auch da, dass man sich ganz ernsthaft mit diesen Planungen auseinandersetzt, um einen Krieg nicht zu führen, aber ihn führen zu können, um ihn aber letztlich zu verhindern, dass es gar nicht erst eintritt.
Also tatsächlich ist so eine Übung neben dem Training von Kriegsszenarien auch ein Signal der Ernsthaftigkeit an Russland, ja?
Ja, natürlich, natürlich.
Gut. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Ja, und das mit der Einladung. Mal schauen, vielleicht macht das ja die Bundeswehr irgendwann mal und dann würde ich mal drüber nachdenken, weil interessieren tut es mich tatsächlich sehr, eben wie genau man das schafft, das von einer Computersimulation in die echte Welt zu übertragen oder da mit der gebotenen Ernsthaftigkeit dabei zu bleiben, ohne zu denken, ich kann ja eh auf Reset drücken, um das mal so ganz salopp zu formulieren. Lassen Sie uns bei der Ernsthaftigkeit bleiben und welche Hebel dafür gestellt werden müssen, beziehungsweise welche Staatskassen geöffnet. Das haben Sie ja in den vergangenen Wochen schon mit Ausblick auf den NATO-Gipfel skizziert, der zur Stunde gerade noch in Den Haag läuft. Betrachtet man die Medienberichte und auch den Zeitplan, dann sah dieses Treffen im Vorfeld eher wie ein größeres Abendessen plus Frühstück am nächsten Tag aus und nicht wie ein großer Gipfel. Wie sehen Sie das Zitat aus dem Tagesschau-Artikel, je kürzer der Gipfel, desto weniger Gelegenheit für Trump, Überraschungen zu produzieren?
Ja, das hat sich ja die Tagesschau nicht ausgedacht, sondern das wurde ja auch so kolportiert von irgendwelchen Leuten, die dort mit der Sache befasst sind, wie man es in den amerikanischen Medien immer lesen kann. Aber so ein NATO-Gipfel findet ja nicht nur an einem Tag statt. Es gibt ja da sehr viele Vorbereitungssitzungen auf der Ebene der Botschafter, auf der Ebene der Militärs, der Diplomaten. Es gibt Tagungen der Außenminister und der Verteidigungsminister, die unmittelbar in den Gipfel einmünden. So gesehen ist der Gipfel der Schlusspunkt einer längeren Entscheidungsfindung im Bündnis. Ihr Ergebnis darf also nicht an der Dauer der Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs gemessen werden.
Ja, das Ergebnis stand ja auch im Vorfeld schon einigermaßen fest. Und wenn ich die Agenturmeldungen, die ich hier parallel zu unserer Aufzeichnung auf dem Rechner so verfolge, richtig interpretiere, ist bisher auch keine Überraschung mehr passiert. Die Zahl von 5% scheint also das, was da beschlossen wird, sprich 5% des Bruttoinlandsprodukts soll jeder NATO-Staat jährlich ausgeben, um sich gegen Angriffe verteidigen zu können. Gesplittet wurde das in 3,5% für Verteidigungsausgaben und 1,5% für Infrastruktur, also Straßen, Cyberabwehr, Krankenhäuser, Katastrophen und Zivilschutz. Ist das eine Art Rechentrick, um Trumps Forderung von 5% zu erfüllen und gleichzeitig nicht die zu verärgern, die bei uns zum Beispiel sagen, 5% des Bruttoinlandsprodukts, das geht in Richtung Hälfte des Bundeshaushalts, das ist zu viel?
Also Sie haben das ja richtig gesagt. Nicht jeder sagt das so differenziert. Manche sagen ja, 5% an Verteidigungsausgaben sei das Ziel. Nein, 3,5% des Bruttoinlandsprodukts sind nicht zu viel, sondern notwendig, um die Streitkräfte bedrohungsgerecht wieder so aufzubauen, dass sie zu einer Abschreckung und letztlich zur Verteidigung befähigt werden. Aber das ist ja nur ein Thema des Gipfels. Das andere Thema ist die Aufteilung der Fähigkeiten, die die NATO dazu braucht. Diese werden ja alle 4 Jahre neu angepasst und dann jedem Mitgliedstaat als Zielvorgabe zugeteilt. Die Fähigkeiten, die Deutschland dabei übernehmen muss, bestimmen letztlich dann den notwendigen Finanzaufwand und nicht umgekehrt. Das ist wichtig und diese Aufteilung passiert auch auf dem Gipfel. Ob da jetzt nun noch groß drüber diskutiert wird, das glaube ich nicht. Es braucht auch nicht mehr groß diskutiert zu werden, denn die Verteidigungsminister und die Außenminister haben das ja bereits schon vorbereitend besprochen und entschieden auf ihrer Ebene. Darüber hinaus werden jetzt auf dem Gipfel die Anpassung der regionalen Verteidigungspläne, also für den Norden, der von der amerikanischen Küste bis einschließlich der skandinavischen Länder oder des Nordens der skandinavischen Länder, dann die Mitte mit dem Baltikum, Polen bis runter Richtung Ungarn und dann für den Südbereich von Ungarn bis zur Türkei, abschließend gebilligt von den Regierungschefs, das ist eine formale Billigung und damit sind sie in Kraft. Ich erwarte auch auf dem Gipfel ein weiteres Zeichen der Unterstützung der Ukraine. Der NATO-Ukraine-Rat tagt zwar nicht auf der Ebene der Regierungschefs, tagt auf der Ebene der Außenminister, aber immerhin, es war mit eingeschlossen, aber eben nicht mit Präsident Zelensky tatsächlich am Tisch. Das wollten die Amerikaner ganz offensichtlich so. Aber das soll hoffentlich nicht heißen, dass man nicht dieses Zeichen der Unterstützung der Ukraine dann tatsächlich im Abschlusskommuniqué dann auch wiederfindet.
Wie gesagt, wir zeichnen, während der NATO-Gipfel noch läuft, auf, können dazu also noch nichts sagen. Das Einzige, was ich jetzt hier schon mal vermelden kann, ist, dass Trump nach Artikel 5 nochmal gefragt wurde und auf dem Gipfel gesagt hat, we're with them all the way. Das meldet Reuters, wenn ich das jetzt hier richtig wiedergebe. Ja, hoffen wir mal, dass er sich im Flugzeug zurück ist, nicht schon wieder anders überlegt. Lassen Sie uns lieber noch über den Bundeshaushalt sprechen. Den haben Sie ja auch gerade eben schon erwähnt. Finanzminister Lars Klingbeil hat eben auch, um diesen Zahlen, die auf dem Gipfel diskutiert werden, gerecht zu werden, das gemacht, woran die Ampel zerbrochen ist, nämlich einen neuen Haushalt für Deutschland den Ministerinnen und Ministerkollegen vorgestellt. Vielleicht können Sie noch mal kurz skizzieren, wie der für die Verteidigung aussieht jetzt, wenn da mehr Eckpunkte bekannt sind?
Also wir hatten durch die Neuwahlen ja bisher nur einen vorläufigen Haushalt für dieses laufende Jahr 2025, der sich am Volumen des letzten Jahres orientiert. Neue Maßnahmen sind während dieser Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nur sehr eingeschränkt möglich, wenn überhaupt. Jetzt ist es so, dass es ein Plus von 10 Milliarden geben wird. Das heißt, 52 Milliarden waren veranschlagt im letzten Jahr. Jetzt soll es 10 Milliarden mehr geben, also 62 Milliarden für dieses Jahr. Der neue Haushalt soll noch vor der Sommerpause in den Bundestag eingebracht werden und dann im September beschlossen werden. Parallel dazu wird in den Ministerien am Haushalt für 2026 gearbeitet. Dieser Haushalt soll ebenfalls in diesem Herbst in den Bundestag eingebracht werden und dann im November vom Bundestag verabschiedet zu werden. Für die weitere Haushaltsplanung wurden die Eckwerte für die nächsten Jahre jetzt veröffentlicht, was gerade für strategische Planung innerhalb des Verteidigungsministeriums von außerordentlicher Wichtigkeit ist. So soll der Verteidigungshaushalt bis zum Jahr 2028, also nach Auslaufen des jetzigen 100 Milliarden Sondervermögens, 138 Milliarden betragen und dann bis 2029 auf 153 Milliarden ansteigen, was etwa 3,5% des Bruttoinlandsprodukts bedeutet. Das waren jetzt, wie gesagt, wichtige Entscheidungen, die aber sicher nicht zufällig kurz vor dem NATO-Gipfel veröffentlicht worden sind.
Nach den Plänen von Herrn Klingbeil wäre dieses Ziel von 3,5% damit schon bis 2029 erreicht, wobei die NATO-Staaten sich auf dem Gipfel ja eigentlich bis 2032 oder sogar 2035 Zeit geben wollten. Ein starkes Zeichen von Deutschland oder eines, das der Ambition gerecht wird oder seiner Rolle, die es übernehmen sollte?
Also ich glaube, das war jetzt keine einsame Entscheidung des Finanzministers. Ich denke schon, dass das in der Regierung abgestimmt, wenn nicht gar beschlossen worden ist in der Zwischenzeit, was ich aber jetzt von hier aus nicht beantworten kann. Ja, es ist ein starkes Zeichen von Deutschland. Deutschland ist da praktisch Vorbild für andere Staaten jetzt. Deutschland zeigt, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen will, was wir ja immer gesagt haben, und damit auch eine Führungsrolle übernehmen will, die von anderen Staaten immer wieder auch gefordert worden ist, jetzt unlängst wieder durch die baltischen Staaten. Und 2029, das ist vielleicht der zweite Aspekt, das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, denn die Bundesregierung hat ja immer gesagt, gestützt auf die Analysen des Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste und des Auswärtigen Amtes, dass 2029 das Ziel erreicht werden sollte für eine hinreichende Verteidigung, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. 2029 ist ja der Zeitpunkt, wo man den Einschätzungen der gerade genannten Autoren entsprechend erwarten kann, dass Russland auch die Fähigkeiten hat, die NATO in irgendeiner Art und Weise anzugreifen. Also bis dahin muss eine hinreichende Verteidigungsfähigkeit da sein. Die Zeit drängt also, das will ich damit sagen.
Das Plus an 10 Milliarden für das Jahr 2025, das muss ja dann auch bis Ende des Jahres ausgegeben werden. Was steht im Verteidigungsministerium als erstes auf dem Einkaufszettel?
Also für das Verteidigungsministerium ist es jetzt eine große Herausforderung, das Geld jetzt so auszugeben, dass es auch zu einem schnellen Fähigkeitsaufbau der Bundeswehr führt und der Fall nicht eintritt, dass am Ende dieses Jahres Geld zurückgegeben werden muss, weil es nicht ausgegeben werden konnte aufgrund der kurzen Zeit. Aber man hatte ja genügend Vorbereitungszeit seit dem Regierungswechsel. Man konnte sich ja darauf einstellen und da gibt es schon Instrumente, auch Vorauszahlungen beispielsweise, die es ermöglichen, das Geld auch auszugeben, auch wenn das Gerät noch nicht auf dem Hof steht, natürlich auf entsprechenden vertraglichen Grundlagen. Man kann jetzt eine Reihe von Beschaffungsvorhaben darüber hinaus erwarten, die insbesondere für die Landstreitkräfte wichtig sind. Ich denke mal an den Radschützenpanzer, der für die sogenannten mittleren Kräfte vorgesehen ist. Ich denke an Flugabwehrsysteme, die die Landstreitkräfte begleiten müssen. Ich denke an Artilleriesysteme für die Landstreitkräfte. Das nenne ich jetzt beispielhaft, aber auch den Beginn des Wiederaufbaus einer territorialen Luftverteidigung. Also das sind wir jetzt beim Verantwortungsbereich der Luftwaffe. Und dann querschnittlich auch die Digitalisierung aller Bereiche voranzutreiben. Das ist sicher auch ein Ziel, das mit großem Nachdruck verfolgt wird.
Dann kehren wir wieder zurück zum Thema NATO-Gipfel. Denn der Bundeshaushalt ist ja auch nur ein Zeichen, oder nicht nur ein Zeichen, aber eben auch ein Zeichen für das Commitment Deutschlands dort. Um aber das Thema von diplomatischen Verhandlungen nicht komplett aus den Augen zu verlieren, würde ich gerne noch die folgende Frage oder den folgenden Komplex in den Raum stellen. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine scheint aktuell ja kein zumindest realistisches Kurzfristziel zu sein. Dennoch ist es der Wunsch Ihres Präsidenten Selenskyj und auch vieler Ukrainerinnen und Ukrainer. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat auch gesagt, der Weg der Ukraine in die NATO sei unumkehrbar. Das ist ein Zitat. Und der US-amerikanische Politologe Charles Kupchan, heißt er, glaube ich, sagte jüngst das genaue Gegenteil, nämlich die Perspektive eines NATO-Beitritts der Ukraine muss vom Tisch, um Chancen auf eine Waffenruhe zu bieten. Wem fühlen Sie sich da eher verbunden? Eher Team unumkehrbar oder eher Team vom Tisch?
Also Generalsekretär Rutte hat ja die bisherige Beschlusslage der Staats- und Regierungschefs wiedergegeben und interpretiert, mit seinen Worten wiedergegeben. Herr Kupchan hat seine Meinung gesagt. Wie sich das entwickeln wird, wird man erst sehen, wenn es einen Waffenstillstand gibt, der in substanzielle Friedensverhandlungen mündet. Und bis dahin sollten solche Vorabangebote nicht gemacht werden. Das haben wir doch in den ersten Monaten dieses Jahres gesehen, dass Zugeständnisse, wie sie öffentlich von dem Chefunterhändler Witkoff gemacht worden sind, also Trumps Chefunterhändler, letztlich haben die immer zu mehr Forderungen auch geführt, der Russen. Putin hat ja gerade in diesen Tagen, in den vergangenen 7 Tagen in St. Petersburg gesagt, dass die Regel gilt, wo ein russischer Soldat seinen Fuß hinsetzt, ist Russland. Das war ja kein Witz. Also ein weiterer Hinweis darauf, dass es Russland um wesentlich mehr geht als nur um die Krim und die 4 Regionen in der Ukraine. Dass Russland dort auch auf dem imperialistischen Weg einfach weitermachen will. Und da würde ich keine Zugeständnisse machen, bevor es nicht zu wirklich ernsthaften Friedensgesprächen kommt. Und das kann nur der Fall sein, wenn es mal einen Waffenstillstand gibt.
Dann würde ich sagen, machen wir das Thema NATO-Gipfel in Den Haag für heute zu und kommen noch auf 2 Hörerfragen zu sprechen, die sich aus der vergangenen Folge ergeben haben. Diese Hörerfragen, die ich jetzt hier paraphrasieren oder auch zitieren möchte, bei der einen so, bei der anderen anders, beziehen sich beide auf die, ich sag mal, temporäre Eskalation zwischen Israel und Iran, mit Blick von heute zumindest temporär. Und der Iran, Drohnenlieferant und Verbündeter von Russland, ist nun selbst in einem eventuell wachsenden oder schwelenden Konflikt, zu dem sich Russland ja auch geäußert hat im Übrigen. Die russische Seite hat die von den USA unterstützten Schläge Israels gegen den Iran nämlich als völkerrechtswidrig bezeichnet. Wenn das von einem Staat kommt, der selbst laufend dagegen verstößt, dann ist das natürlich, naja, nicht so sonderlich glaubwürdig. Wenn wir aber hier über die Ukraine sprechen, dann stellen wir ja oft in den Vordergrund, und Sie haben das in dieser Folge auch schon nochmal erwähnt, Herr Bühler, dass sich eben die Ukraine an das Völkerrecht hält. Und ich vermute, auch deshalb haben einige Hörerinnen und Hörer uns per Mail kontaktiert, einige Hörerinnen und Hörer mehr als sonst uns per Mail kontaktiert und auch kritisiert. Es ging darin, so der Tenor, vor allem darum, dass Sie, Herr Bühler, den Angriff Israels auf den Iran vor 1,5 Wochen nicht als zwangsläufigen Völkerrechtsverstoß benennen wollten. Das scheint einige überrascht und irritiert zu haben. Der überwiegende Teil der Mails ist auch sehr sachlich. Danke nochmal dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind auch oft sehr lang, zu lang, um sie jetzt in Gänze vorzulesen. Ich paraphrasiere deswegen exemplarisch eine von unserem Stammhörer Herrn Höfken. Der führt eine Vielzahl von Völkerrechtlern an, zum Beispiel beim Verfassungsblog, einen Artikel der Zeit von Carlo Massala, außerdem Äußerungen von Herrn Herdigen, ein Völkerrechtsprofessor an der Uni Bonn. Und die alle nennen die Angriffe Israels völkerrechtswidrig, weil ein präventiver Angriff eben nicht erlaubt sei. Und weil die Intention, dass der Iran wirklich eine Atombombe bauen will, auch laut US-Geheimdiensten nicht nachweisbar sei. Das Ganze kulminiert dann in dem Satz unseres Hörers, und vielleicht kann ich den tatsächlich zitieren: Völkerrecht gilt für alle, nicht nur für unsere Gegner. So das Zitat. Eine Äußerung, von der ich vermute, Herr Bühler, dass Sie die unterschreiben. Aber wie stehen Sie zum Rest der Mail, die ich Ihnen auch gestern weitergeleitet habe?
Naja, also zunächst bedanke ich mich für alle Zuschriften zu diesem Thema. Jede abweichende und begründete Auffassung ist ja hilfreich, um die eigene Position zu überprüfen. Und deshalb bedanke ich mich insbesondere, wenn es um Meinungen geht natürlich. Die Fakten sollten für alle gleich sein. Also, um zu Ihrer Frage zu kommen, natürlich gilt Völkerrecht für alle. Ich habe aber den Eindruck, dass einige Passagen in den Zuschriften mehr in meine Aussagen hineininterpretiert haben, als ich tatsächlich gesagt habe im Podcast. Was ich aufgrund der doch sehr intensiv und in Teilen auch emotional geführten Debatte auch verstehen kann. Also, was habe ich denn gesagt? Ich habe gesagt, dass Israel wie jeder andere Staat das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Daran gibt es aus meiner Sicht auch völkerrechtlich nichts zu rütteln und dazu stehe ich auch. Und da ist kein Hintergedanke dabei, dass ich das gesagt habe, um irgendwas auszuschließen, wie es mir da unterstellt worden ist. Den Satz würde ich so jederzeit wieder sagen und dazu stehe ich auch. Zweitens habe ich gesagt, dass diese Diskussion in diesem Einzelfall das Potenzial hat, noch lange anzudauern. Also um die Völkerrechtsfrage. Hier wird es vermutlich auch unter Völkerrechtlern selbst keine abschließende Auffassung geben. Ebenso wie in der Frage der völkerrechtlichen Zulässigkeit der NATO-Intervention im Kosovo 1999. Also Stichwort kein Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Drittens ist das Völkerrecht nicht sehr eindeutig in dieser Frage. Präemptive Maßnahmen, also unmittelbar bevorstehende Gefahren abzuwenden, das ist zulässig, aber an strenge Auflagen gebunden, das stimmt. Hier ist also der Sachverhalt aber nicht so eindeutig, dass man ihn tatsächlich abschließend beurteilen könnte, auch heute noch nicht, Tage nach dem Angriff. Ein eindeutiger Sachverhalt ist aber Voraussetzung für eine juristische Bewertung. Letztlich wäre von Israel nachzuweisen, dass eine unmittelbar bevorstehende Gefahr bestand, was ja noch nicht der Fall ist. Alternativ habe ich gesagt, dass der Iran seit Jahrzehnten das Ziel der Vernichtung Israels verfolgt. Dazu gibt es ja eindeutige politische Aussagen, die darauf hindeuten, dass dies die Staatsräson des Mullah-Regimes des Irans ist. Der Iran hat darüber hinaus seit vielen Jahren Israel über seine Terrororganisationen, der Hamas im Gaza, der Hisbollah im Libanon und der Houthi im Jemen, angegriffen. Der Iran selbst hat Israel erst im Oktober 2024, das ist ein Dreivierteljahr her jetzt, mit 300 Raketen und vorher mit 300 Drohnen, ich glaube es war im März 2024, angegriffen. Insofern könnte man auch argumentieren, dass Israel seit langem mit dem Iran im Kriegszustand steht. Parallel dazu hat der Iran seit Jahren ein weitreichendes Potenzial an Raketen aufgebaut und ein Nuklearprogramm vorangetrieben, das nicht nur, nach meiner Auffassung, nicht nur friedlichen Zwecken dient. Letztlich habe ich aber eine abschließende Auffassung zur völkerrechtlichen Rechtmäßigkeit unterlassen und wörtlich gesagt, dass ich eine abschließende Antwort auf diese Frage von Herrn Deisinger gestellt zur völkerrechtlichen Zulässigkeit nicht geben kann. Letzter Punkt dazu, weil sich auch langjährige Zuhörer gemeldet haben. Ich habe bereits im Oktober 2023 nach dem brutalen, ja, bestialischen Überfall der Hamas gesagt, dass ich eine Bodenoffensive im Gaza skeptisch sehe und habe daran erinnert, dass selbst die israelische Militärführung im Jahre 2018 eine Bodenoffensive im Gaza abgelehnt hat. Sie wurde aber dennoch jetzt durchgeführt, 2023 beginnend, und hat auch nach meiner Beurteilung und auch der vieler Israelis zu unverhältnismäßigen Ergebnissen geführt. Und wenn man sagt unverhältnismäßig, dann meint man gleichzeitig auch eine rechtliche Bewertung nach der Maßgabe des Völkerrechts. Denn Maßnahmen dürfen nie unverhältnismäßig sein. Und das scheinen sie mir gewesen zu sein.
Okay, dann Herzlichen Dank für die Stellungnahme. Noch eine abschließende Frage zu den Waffen, die die USA bei ihren Attacken auf das iranische Atomprogramm genutzt haben. Die kommt von unserem Hörer Steffen Euch. Und der fragt, Zitat, aus aktuellem Anlass stellen wir uns diese Fragen zur bunkerbrechenden Munition der USA. Erstens, wie funktioniert sie? Zweitens, hat außer der USA in der NATO oder der EU ein weiteres Land vergleichbare Munition? Und drittens, unter der Annahme, dass Deutschland diese Fähigkeiten nicht hat, für wie relevant hält Herr Bühler diese Fähigkeit für die Bundeswehr im Vergleich zu anderen Fähigkeitslücken? Zitat Ende. Ihre Einschätzung?
Also die USA haben drei Anlagen des iranischen Nuklearprogramms mit B-2-Bombern, die aus Missouri gestartet waren, bombardiert. Sie haben dazu bunkerbrechende Waffen mit der Bezeichnung GBU-57 benutzt. Das sind Bomben, die sehr präzise ins Ziel gelenkt werden können, die eine sehr große Masse haben, über 13 Tonnen, und mit hoher Geschwindigkeit in ein verbunkertes Ziel einschlagen können. Und dazu haben sie eine sehr schlanke Form mit einer sehr stark gehärteten Oberfläche. Und dadurch entwickeln sie insgesamt eine sehr hohe kinetische Energie beim Aufschlag und können durch ihre Form und den verwendeten Stahl, besser gesagt die extrem harten Werkstoffe, meterdicke Betonwände durchschlagen oder tiefe Erdschichten. Die Zielvorgaben für diese Bombe sind 18 Meter Beton und 30 Meter Erdschicht. Sie werden erst dann gezündet, wenn sie im Inneren zum Beispiel einer Bunkeranlage sind und die große Sprengstoffmenge, die im Inneren dieser röhrenartigen Flugkörper sich befindet, die führt dann bei der Zündung innerhalb des Bunkers zu einer gewaltigen Detonation, die jede weitere Nutzung dieses Bunkers ausschließt. Ob das auch für die weitläufigen und tiefen Bunkeranlagen, insbesondere in Fordo im Iran, zutrifft, das ist ja noch offen. Da gibt es ja, während wir den Podcast aufzeichnen, eine Auseinandersetzung zwischen dem Trump-Lager und den amerikanischen Geheimdiensten, beziehungsweise einem Geheimdienst, den des Pentagons auch noch. Also es gibt noch keine verlässlichen Aussagen darüber. Es gibt widersprüchliche Aussagen, ob das Ziel auch tatsächlich erreicht ist, was insbesondere Fordo angeht. Die zweite Frage, verschiedene Länder der NATO benutzen Bomben oder Marschflugkörper, die grundsätzlich die gleichen Fähigkeiten haben, darunter auch Deutschland, auch Schweden mit dem Taurus, Großbritannien mit dem Storm Shadow und Frankreich mit dem Scalp. Allerdings nicht mit der gleichen Sprengkraft. Diese GBU 57, die ist so schwer, dass sie nur durch schwere Bomber wie dem B-1 der USA getragen werden können. Eigentlich ist es das einzige Flugzeug, das ich kenne, das so einen schweren Flugkörper tragen und einsetzen kann.
Okay, damit wären wir am Ende dieser Folge, Herr Bühler. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie das gerne mit uns unter general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Herr Bühler, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzungen. Die nächste Folge kommt vermutlich am kommenden Mittwoch, den 2. Juli, dann wieder wie gewohnt mit Host Tim Deisinger. Bis dahin Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Zeit und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Ja, auf Wiederhören, Herr Erl. Bis demnächst mal.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.